Das End vom Tausendjährigen Reich. Am Rhein oder Ruf sind im Frühling 1945 französische Truppen vorgestossen in Absprache mit der Schweiz. Wir hätten so verhindern können, dass deutsche Soldaten noch in unser Land hätten drücken. Die Schweizer Armee hat aber ihre Schaffhauser Infanterie hinter dem Rhein zurückgehalten. Und sie mussten wirklich zuschauen, wie in unserem Kanton die Appenzeller vom Regiment 34 eingezogen sind. Da ist am 22. März aufgeboten worden, um unsere komplizierte Grenze zu verteidigen und sauber zu behalten. Für Wilchingen war das Bataillon 79 zuständig. Am 20. April sind die französischen Truppen dann in unserer Gegend auftaucht. Gleich darauf haben sie ihren Vormarsch, das Wutachtal darauf aber wieder aufgenommen. Bei uns sind bloß noch kleinere bestimmt geblieben, wo die deutschen Soldaten, wo immer dass sie die gefunden oder auftrieben haben, meistens ohne Gegenwehr gefangen noch haben. Zwilchingen ist mir bloß an Zwischenfall bekannt. Trud Blum hat in ihrem Buch «Die grauen Steine» beschrieben. Da muss ich am Alpferer Wald im Bachtobel hinne eine grössere Zahl von deutschen Soldaten versammelt haben. Sie seien direkt an der Landesgrenze gelegen und wären offenbar gern drüber auf Schweizer Boden in Sicherheit. Auf unserer Seite seien sie aber immer von den Appenzeller-Soldaten mit der Maschinenpistole im Arm daran gehindert worden. Schliesslich muss dann nach etwa 2 Tagen eine Abteilung Franzosen auf den Platz sein und haben die müden Wehrmachtsangehörige als Gefangene abgeführt. In ihrer Wut haben jetzt dann ihre Waffen, Helm und anders in den Schweizer Wald durchgefallen. Auf alle Fälle hat man dann später ein Kriegsrelikt gefunden und das Wilchinger Museum ist zu einem deutschen Offiziersdolch gekommen. Der Stahlhelm mit den steilen Seitenwänden, wo die Trud Blum hier angetragen hat, konnte ich 30 Jahre darauf bei ihr als ein Erbstück abholen. Nicht viel darüber aber Han ich müsse mit dem ältesten Brüder in den Wald in der Alp fahren. Der Vater hat im Hafgarten hinten einen Holzschlag gemacht und mir hätte ihm sollen Buchenstuden an die Strasse abschlapfen. Er hat amet neben so einem Studenhaufen seinen Wellenbock aufgestellt und darauf seine Wellengerüste umbunden. Wir sind also zu Fuss das Löchli ab, neben dem Zollhäusli vorbei, und zu der Grenze hinterher kommen, wo der einen Spickel macht gegen Wilchingen. Die Deutschen haben beim Grenzstaat Nummer 271 ihre Hütte gehabt. Aber, schaut hier an, hinter dieser Hütte sind jetzt 3 Freundesoldaten gelegen, in Uniformen, wo wir noch nie gesehen haben. Franzosen? Die haben es gerufen. Und an, alle Maschine, der Gruppenführer, ist aufgestanden und so ist hergekommen. Und jetzt hat natürlich mein Brüder mit seinem Schulfranzösisch willen glänzen. Die 2 haben angefangen zu parlieren und es hat offenbar geklappt. Diese hat sogar an der neuen Konformanten nur vom Brüder Interesse gezeigt. Als Waffe hat er eine ziemlich primitive Maschinenpistole gehabt, mit einem offenen Kolben, der bloß aus einem Metallbogen gemacht war. Da ist allen ein richtiger Franzos. Was mich aber viel mehr verwundert hat, sind die beiden anderen. Die haben dunkle, ja fast schwarze Haut und auch bloß Gewehr. Da hat mir zu denken gegeben. Und wo wir weitergelaufen sind, habe ich den Brüder auf das aufmerksam gemacht. Für ihn ist es aber nichts Besonderes gsi. Das haben halt wahrscheinlich Soldaten von der Fremdenlegion oder den Afrikaner aus den Kolonien. Mir ist nicht mehr besser geworden, dass man mit Soldaten in Krieg, wo nicht einmal zum eigenen Volk gehört. Das konnte ich nicht begreifen. So etwas hätte es jetzt aber bei uns in der Schweiz doch nicht gegeben. Mir muss Vaterland doch selber verteidigen, habe ich in meiner jugendlichen Unschuld oder Naivität mahnt. Wo dann nicht einmal viel später ein Schulkamerad zu mir in die Fremdenlegion abgehüpft ist, konnte ich das nicht verstehen. Er ist dann auch 1954 Dien Bien Phu, also in Indochina, nicht für sein Vaterland, sondern für das französische Kolonialreich Südostasien ums Leben gekommen und mit selbem sozusagen gerade auch noch untergegangen. Unser guter Vater aber hat sich im Hafgarten hinten wieder einmal müssen ärgern über die Zuverlässigkeit von seinen Buben und hat darum nicht viel Verständnis aufgebracht für unseren kurzen Stundenhalt in der Weltgeschichte. Vielleicht war das auch gerade an dem Tag, wo sich der Hitler samt seiner Eva und den engsten Mitarbeitern im Bunker zu Berlin das Leben noch hat. Am 7. Mai haben die Bevollmächtigten vom Dritten Reich dann mit ihrer Unterschrift auf der Kapitulationsurkunde das Ende vom dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte besiegelt. Am 8. Mai 1945 ist der Waffenstillstand gefeiert worden unter dem Geläut der Kirchenglocke. Über 50 Millionen Menschen hat der grösste Blutvergüsser der ganzen Weltgeschichte mit ihrem Tod müssen zahlen. Die Verletzten und sonst Angeschlagenen nicht einmal mitzählt. Friede und Frost. In unserer Schweiz hat natürlich alles aufgeschnauft, wo Send vom Hitler im tausendjährigen Reich Tatsache war. In der Realität ist es ja bereits nach 12 Jahren und ein paar Monaten untergegangen. Aber auch da ist schon viel zu lang gewesen, wenn man denkt, wie unsäglich viel Leiden, Schmerzen, Unterdrückung, Unmenschlichkeit und Tod die Zeit als trauriges Vermächtnis hinterlassen hat. Man hätte in unserem Land eigentlich erst nach der Kapitulation richtig realisiert, dass wir als einzige Mitteleuropäer von dieser Kriegsmaschinerie verschont geblieben sind. Es ist dann wie ein Wunder vorgekommen. Allerdings bloß so lang, bis sich später die Historiker zu Wort gemeldet haben. Vor allem solche, wo die Zeit nicht an einer Grenze und auch nicht am eigenen Leib und mit einem wachen Geist selber erlebt und erfahren haben. Sie haben ihre Weisheiten in den Archiv gesucht und sind fest überzeugt gewesen, dass sie dort Worte finden. Dass man in der gefährlichen Kriegszeit vielleicht gar nicht alles aufgeschrieben hat. An das haben sie alle nicht gedacht. Pütis, nein. Sie sind mit den Leuten, die ihrem Land und Volk den Frieden erhalten konnten, bös ins Gericht gegangen. Es ist allerdings schon so viel geschrieben worden über diese Zeit, dass ich mich nicht auch noch reinmische. Das Beste und das Gescheitste, was ich über das Thema gehört und gelesen habe, steht in einem Buch vom I.R. von Salis. Er, der für uns Kriegsgeneration ein glaubwürdigerer Zeuge ist, lässt in seinem Buch «Grenzüberschreitungen, Band 2» der Dichter Friedrich Dürrematt zu Wort kommen und mich lesen. Die Wahrheit ist, dass wir keine Wahl hatten. Wir haben sicher im Krieg viele Fehler gemacht, aber im Wesentlichen war unsere Politik menschlich. Man kann von den Politikern nicht das Heldische fordern. Wir haben kein Recht, auf unsere damaligen Politiker Steine zu werfen. Sie haben ihr politisches Ziel erreicht, nämlich die Schweiz aus dem Krieg herauszuhalten. Sie hatten es mit moralisch oft ungenügenden und sogar bedenklichen Mitteln getan. Die Politik ist ja nicht anders als der Mensch, der sie betreibt. Wir hatten Ideen im Kriege, wir haben die Fragen auf unsere Art gemeistert. In einer unwürdigen Zeit ist keine rein würdige Haltung möglich. Nachträglich zu verlangen, unsere Politiker hätten Helden sein sollen, geht nicht an. Für Kleckauer Weinbauern hat sich der Mai 1945 zwiespältig angelogen. Sind sicher alle froh gewesen, dass Elend von dem Krieg endlich vorbei gewesen ist, auch wenn man sich hätte vorstellen können, dass in diesen Ländern, wo er gewütet hatte, ein Haufen Sorgen und Probleme auf die Überlebenden gewartet haben. Auf der anderen Seite sind leider in der Friedenswoche die frischen Rebschosse, die wegen dem schönen Frühling schon ziemlich lang waren, bei einem Kälteeinbruch total verfroren. Himmeltraurig haben sie ausgesehen, die Schosse, wo vorher so kerzengrad in die blaue Luft gewachsen und jetzt noch kaputt und braun abgelampet sind. Das ersehnte Friedensjahr ist wirklich das Rebjahr mit dem geringsten Ertrag vom ganzen 20. Jahrhundert geworden im Klecki. Güter Zusammenlegung. Etwas anderes Grosses hat er für in diesem Jahr seinen eigentlichen Anfang erlebt. Güterzusammenlegung oder Gesamtmelioration Unterklecki. Die Vorarbeiten sind schon lange geleistet gewesen. Und in den betroffenen Gemeinden Wilchingen, Hallau, Tradingen, Oberhallau und Osterfingen hat man die Abstimmungen über das Projekt schon 1942 und 1943 mit positiven Ergebnissen durchgeführt. Auch der Bund hat seinen Beitrag von 50% gesprochen gehabt. 1945 haben dann auch die Stimmbürger vom Kanton Schaffhausen noch ihren 30%igen Zustuf bewilligt. Und jetzt hat es also zu Gerechtem losgehen können. Bauern sind seelisch schon ziemlich vorbereitet auf das, was auf sie zukommt. Eine einschneidende Veränderung von ihrem Landbesitz, wo in neue, grosse Parzellen eingeteilt werden würde, und der Verzicht auf den Boden, wo vielleicht schon jahrzehntelang in einer Familie gehört hat. Bei den Äckern hat das noch angehen können. Bei den Reben ist es schon viel mehr ans Herz gegangen. Und weil im Unterklecki der Besitz vielmal über die Gemeindegrenze rausgegangen ist, hat man die 5 Gemeinden müssen ins Gleichverfahren nehmen oder, volkstümlicher, in gleich noch überliegen fallen. Unsere Bauern sind aber nicht bloß seelisch, nein, sie sind vor allem in Köpfen gut vorbereitet gewesen auf das Jahrhundertwerk. Und darum haben alle, die das Geld hatten, nach den Gemeindeabstimmungen angefangen, Land zusammen kaufen und zusammen rackern, wo sie noch haben können. Mit jedem Vierling und mit jedem Juchert Land mehr sind ihre Ansprüche für die Neuzuteilung gewachsen. Und weil man am das Land ja, wenn immer möglich, am gleichen Ort zuteilt hat, hat das Handeln und Zusammenramisieren auch an den Gemeindegrenzen nicht Halt gemacht. Es war ja eine alte Erfahrung aus anderen, früheren Zusammenlegungen, da viele Kleinbauern oder Sonnig, wo ihr Land schon verpachtet hatten, lieber verkauft haben und mit dem ihre Beiträge können sparen. Es wäre zwar eigentlich gedacht gewesen, dass ein Land, wo fahl wird, von den örtlichen Genossenschaften gekauft werde. Sie hätte mit dem mehr Möglichkeiten gehabt bei der neuen Zuteilung. Mir hat ja gewusst, dass dann alle Bauern bloß gute, ebne und vor allem auch mehr Boden wüschen. Bei uns Zwilchingen ist die Geschichte aber böse in die Hose. Der amtliche Schlussbericht streicht auf alle Fälle den Unterschied zwischen den einzelnen Gemeinden recht deutlich und fast vorwurfsvoll raus. Die örtliche Baukommission von Hallau hat nämlich Land gekauft für 86'000 Franken, die vom fast gleich grossen Wilchingen gerade auch für 3'000 Franken. Es macht also schier den Anschein, wie wenn das Wilchingen dadurch etwas krumm gelaufen wäre. Was? Da kann man höchstens zwischen den Zielen rauslesen. Zuerst ist also der Boden bewertet oder bonitiert worden. Durch Vertreter vom Kanton und von den Gemeinden. Da hat die Grundlage gegeben für den neuen Anspruch. Dann haben die Geometer alles müssen vermessen. Bei deren Arbeit ist unser ältester Bruder zu einer schönen Beschäftigung gekommen. Er hat als Messgehilfe können mit dem Geometer übers Feld und auf Befehl die Latte aufstellen. Gleich darauf aber hat man dann auch mit dem Tiefbau angefangen. Und das Erste, was dran ist, sind die Bäche gewesen. Die sind vielmal begradigt worden und wir hätten ihnen ein grösseres Profil gegeben. Und mit dem sind die Reklamationen schon angegangen. Wir haben das Profil mit dem meistens trockenen Wetter im Klecki verglichen und gefunden, das sei jetzt doch reichlich übertrieben. Wo dann noch ein Stück von einem Bächli in einer Röhre verschwunden ist, haben sich Dichter, vor allem Trublum, und auch Naturschützer wortreich gewehrt. Aber das meiste ist trotz Kommentar, Artikel und Einsprachen, wie vorgesehen, durchgezogen worden. Die Kleckauer Zusammenlegung ist eben noch unter dem Eindruck vom recht mageren und kalorienarmen Speiszettel während der Kriegszeit geplant worden. Und schon hat es wieder etwas Neues gegeben im Klecki. Beim Aushub der Bachbitter sind es erstmal Bagger auftaucht. Und wir haben gestaunet ob der Leistung, wo die Ungetüm fertig gebracht haben. Auch die Drainage, die Entwässerungsleitungen für Wiesen und Äcker. Wir haben alle von Hand mit dem Spatten rausgestochen, sind auf viel Unverständnis gestossen. Da haben sich wieder ein Teil Leute, vor allem Ältere, gefragt, ob die Zuständigen nicht allemass verloren haben. Darauf aber sind die neuen Strassen dran gekommen. Wo es gegangen ist, hat man eine Ackerlänge von etwa 200 Meter dazwischen Siglo. Für ein Kühefuhrwerk eine Riesenlänge, für Ross oder Traktoren, die jetzt aufgekommen sind, geht richtig. In Reben ist der Strassenbau dann komplizierter geworden. Es hat ja nicht bloß jeder Acker, nein, auch jeder Wingerte unten und oben eine Strasse sollen überkommen. Aber was sich im Ebnenfeld gut machen lassen hat, das war vor allem in den Steillagen schwierig gewesen und hat am Schluss da und da teure Bauwerke hinterlassen und auch Stützmauern nötig gemacht. Goldstrasse in der Bubenhalde Zwilchingen war das so ein Objekt gewesen. Das grösste Sorgenkind ist für die Verantwortlichen natürlich gegen Schluss das Neuvertalen vom Land geworden. Da ist es dann hierher und zugegangen, wie auf einem Markt. Jeder hat ja aufgrund von seinem totalen Bonitierungswert, wie man im geschätzten Bodenwert gesagt hat, etwa wie der gleiche Anspruch gehabt. Aber es hätten halt die meisten ein bisschen mehr oder dann wenigstens schöner Land wollen. Dazu an hat man allein schon zu Wilchingen drei neue Siedlinge oder Höfe bauen. Die haben darum grössere Flächen bekommen, wie das sie vorher hatten. Allerdings auch weiter weg vom Dorf. Für uns ist die Rechnung nicht aufgegangen. Wir haben zusammen mit einem Acker, wo der Vater während der Zusammenlegung noch gekauft hat, ziemlich genau 5 Hektare Agen Land gehabt. Nach der Neuzuteilung 1952 waren es 10% weniger gewesen. Allerdings hat man schon für die neuen Weg- und Strassenflächen 4% vom geschätzten Wert abgezogen. Wir haben in dieser Zeit immer noch den Wingeten im Buck oben an Osterfingen, wo ja schon 1935 zusammengelegt worden ist. Dann sind wir am Öppedien in einer Rebhütte von einem Nachbarn gezogen. Es ist dann manchmal auch noch ein älterer, zähe Osterfinger zu uns hergehockt, der Täuberheich. Der hat uns am Theorie gegeben über Güterzusammenlegung im Allgemeinen und über den Chef vom Meliorationsamt im Besonderen. Kaib soll noch oder Kaib mit dem Seucharst gang auf dem Los, mit dem Seucharst. Sie ist aber immer beim Treuen geblieben. Wahrscheinlich hat den Berthe, seine friedliche Frau, einmal wieder zur Vernunft gebracht. Diskussionen und Spannungen hat es allerdings einen Haufen gegeben in diesem Geschäft und nicht alle Haus- oder Ackernachbarn haben einander nachher noch freundlich Grüezi gesagt und sie gewünscht. Der schlimmste Streit im Dorf, sie ist um eine neue Strasse gegangen im Winkel hin, hat sogar das Bundesgericht zu Lausanne müssen entscheiden. Wo dann aber mit der Zeit die ärgsten Wunden vernarbt gsi sind, die auf dem Feld und in der Rebe und auch die bei den Leuten, ist mir doch der Meinung gsi, sei ein segensreich Werk fürs Klecki. Und niemand hätte die alten Zustände wiederkommen wollen. Trotzdem hat man später einmal den Nachbar, der Präsident war von der Wilchinger Baukommission, auf dem Heimweg aus dem Schwanen ziemlich verbittert geklagt. Es gäbe Leute, die ihm die Zeit nicht mehr wünschen, und derig, die ihm immer noch vorhebt, wir haben sie beschissen bei der Zuteilung. Aber er hatte nicht mehr Land nach der Zusammenlegung. Das war die andere. Nach der Zuteilung sind dann aber gleich noch ein paar Plätze übrig geblieben, die niemand wollte. Und die hat man darauf aber verkauft. So bin ich schon als Minderjähriger zu meinem ersten Wingeten gekommen im Rötiberg usse. Sie war allerdings keine Schönheit. Er hatte nämlich einen Buckel. Das war der Grund, warum dann der alte Besitzer lieber gegen einen schöneren eingetauscht hat. Er hat den auch bekommen. Darum habe ich hier für die 16 Jahre bloß 850 Schweizer Franken auf den Tisch legen. Das Geld ist aus dem Taglo gekommen, wo ich beim Stahlklopfen auf dem Strassenbau im Bergussen bei der Zusammenlegung verdient habe. Aber jetzt zurück ins 1945. Wenn auch der Krieg zu Europa vorbei war, so ist er doch im Pazifischen Ozean noch weitergegangen. Die Amerikaner sind auch die in der Offensive gewesen, aber sie haben wegen der japanischen Kriegsführung vom Kämpfen bis zum heroischen Tod das Ziel erst in weiter, weiter Ferne gesehen. Japan hat jetzt den Krieg betrieben, wo ihre Soldaten gleich wie die heutigen islamischen Selbstmordattentäter agiert haben. Kamikaze ist der Name geworden für die Piloten, die sich mit ihrem Flüger direkt aufs Ziel abstürzen mussten und dabei ums Leben gekommen sind. Der neue amerikanische Präsident Truman hat darum die neueste technische Möglichkeit eingesetzt, was gehet. Die Atombombe. Sie hat am 17. Juli in der Wüste ihre Hauptprobe bestanden und bereits am 6. August ist die erste auf Hiroshima abgekehrt worden. Es hat noch eine zweite gebraucht, am 9. August auf Nagasaki, bis da die japanische Führung eingesehen hat, da ihr Spiel verloren ist. Daraufhin hat der General McCawber auf seinem Schlachtschiff Missouri ihre Kapitulation entgegennehmen und mit dem Akt haben auch in dem Teil der Welt die Waffen geschwiegen. Ein anderer Weg. Für mich ist jetzt etwas anderes aktuell geworden. Der Übertritt in die Realschule. Wir sind bereits schon Sechstklässler gsi ab dem Frühling 1945 und der Lehrer hat gleich angefangen, Prüfungsaufgaben zu machen mit uns. Der Lehrer und meine Mitschüler sind wie ich davon ausgegangen, dass ich auch zu denen gehöre, die den Sprung wagen. Bloss meine Mutter war nicht dieser Meinung. Sie hat behauptet, in der Realschule verlerne ich mir bloß ein Schaffen. Und ein Schaffen, natürlich noch ein körperliches Schaffen, hat im Klecki und bei ihr als die höchste von allen Tugenden gegolten. Es hat mich zwar schon gespässig gedunkt, dass sie das erst bei mir gemerkt hat. Für den mittleren Brüder hat sie nämlich schon lange eine Laufbahn als Lehrer vorgesehen und da dann auch wie selbstverständlich durchgezogen. Aber mich hat sie offenbar in der Rolle vom Bauer und Hoferb gesehen. Vor allem von Doa, wo sich der Älteste aus dieser Rolle abgemeldet hat. Es hat ihr also nicht gelangt, dass sie aus mir den Bauer machen wollte. Nein, es hat offenbar auch dazu gehört, mich in der Oberstufe zu wissen, weil dieselben Schüler hier im Sommer bloß am Morgenschule hatten und am Nachmittag die Heimhand helfen können schaffen. Das Risiko, dass ich in der Realschule Freude bekommen hätte am Studieren, ist da zu gross. Und sie hat ihren Willen wie immer gegen alle anderen Ratschläge durchgesetzt. Im Frühling 1946 habe ich auf dem gleichen Stock im Schulhaus wie vorher die 7. Klasse angefangen. Die meisten der Kameraden sind auch äußerlich einen Stock höher aufgestiegen. Gott sei Dank haben wir jetzt wenigstens einen neuen, jungen und unverbrauchten Lehrer bekommen, wo uns in dieser reduzierten Zeit einen Haufen hat wollen und auch können beibringen. Er ist ein Glücksfall geworden für mich. Vor allem, weil er sich auch vielmal mit mir allein abgehört. Da ist er so weit gegangen, dass er den Namen zu mir gesagt hat, jetzt müsst ihr aber wieder einmal mit der anderen Schule haben. Die besondere Stellung hat dann ein Teil Mitschüler dazu gebracht, mir den Übernamen Student anzuhängen. Wie bitter das für mich getönt hat, hätte er nicht sagen. Aber wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, dünkt es mich, das Einzige, was ich hier verpasst habe, sei die Fremdsprache gewesen. Die sind eben nicht vorgekommen in unserem Lehrplan. Aber Geschichte zum Beispiel hat bei unserem jungen Walter Götz nicht wie üblich aufgehört nach der wichtigen Französischen Revolution. Nein, da hat es noch Momente so etwas gegeben wie Gegenwartsgeschichte. Aktuell und direkt. Auch Ausflüge in die Literatur haben wir gemacht. Und wo ich ihm den Namen vom grössten englischen Dramatiker fehlerfrei auf die Wandtafel schreiben, ist er schier vergütterlet. Daneben ist er ein richtiger Idealist gsi und hat uns eine ganze Reihe von Pestalozzi-Sprüchen gelernt. Sogar Buddy Zhassel haben wir wieder angefangen, in Schuss zu klopfen miteinander. Das Ziel von der Schulreise in diesem Jahr ist die Innerschweiz geworden. Im Zusammenhang mit der Lektüre vom Schillers im Wilhelm Tell haben wir ein Denkmal angeschaut, das Altdorf, und sind nachher aufs Rüttli gefahren mit dem Schiff. Das Letzte, was ich ihm zu verdanken hatte, war die Nöpfelfreundin in Davos Glaris. Mir hat eben hier, wo Solidarität ein Kaffernwort war in diesem Land, der Brauch pflegt, dass Kind vom Unterland im Herbst eine Äpfelsammlung durchgeführt haben in den Dörfern. Und an dieser Aktion haben auch wir mitgemacht. Unsere Äpfel sind also in die Schule im Bündnerland gespediert worden. Und die beglückten Schüler haben dann ein Dankbrief schreiben ins Unterland. Mir hat die Töchter vom Lehrer da oben ein ganz exakt und natürlich fehlerfrei Brief zukommen lassen. Der neue Kontakt ist sogar über die Schulzeit aussen weitergegangen. Aber zuerst habe ich noch meinen Klassenkameraden ein besonderes Stückchen geboten. Wo wir während der Schule einmal mussten lernen, telefonieren in der Zentrale oben. Da glaubt einem heute niemand mehr. Und zuletzt noch namentlich haben die Türen anrufen, habe ich die Nummern von meiner Äpfelfreundin verlangt und darauf aber tatsächlich einen Schwatz haben mit ihrer Mutter. Im Herbst 1946 haben sich unsere Reben revanchiert für den Totalausfall vom Jahr vorher. Ist derselbe Herbst der kleinste gewesen, so ist dieser jetzt der grösste geworden vom Jahrhundert. Ein richtig schöner Gratherbst. Er ist so gross geworden, dass wir nicht einmal alle Trauben selber haben können zu Wein machen. Darum haben wir einen Teil davon im Geschäftsführer Hedinger gebracht, der ausgerechnet auf das Jahr her einen neuen Kerr eingerichtet hat. In diesem Jahr hat das Herbstgeld recht ausgegeben. Es ist ein reiner Glücksfall geworden für uns, dass die Eltern im Frühling 1946 in der Bubenhalde hinein können, einen ziemlich grossen Wingeten kaufen. Der war schon mit veredelten Reben angesetzt und hat darum recht eingeschenkt in diesem guten Jahr. Wir haben das Herbstgeld auch brauchen, weil wir nicht bloß die Reben gekauft haben im Frühling, sondern dazu eine neue Motorspritze, ein Birchmeier aus dem Aargau. Jetzt hat der Vater Ringer oben am Reben spritzen. Er hat bloß noch mit dem Röhrli spritzen und ich habe ihm die Schläuche nachgezogen. Auf dem Spritzewagen unten ist nicht mehr das Fass allein, sondern eben die Spritze gestanden und die hat jetzt ein Pumpen übernommen. Ihre geschliffenen Kölpen sind wie bei einem Dampfschiff in den gelben Messingzylinder hin und her gefahren und haben die Wart durch den Schlauch gejagt. Antrieben hat sie mit einem Riemen einen französischen Bernard-Benzinmotor. Der ist auch ganz neu gewesen. Er hat zu der Ebimei-Maschine gehört, die zusammen mit der Spritze in unserer Landwirtschaft eingezogen ist. Weil der Motor das Schneidwerk von der Mähmaschine angetrieben hat, haben jetzt zwei Kühe gelangt, um diese Maschine zu ziehen. Wir haben den Fuhrmann nicht mehr gebraucht. Das Rebenspritze war schon in der Zeit der Ruckenspritze eine Arbeit, wo die wenigsten Bauern Freude hatten daran. Auch hier schon ist die Spritzdüse etwa die verstopft gewesen, oder man hat sonst etwas müssen kluttern dran. Dann hat es halt manchmal recht laut gekiedet durch den Rebberg, wenn zum Ärger mit dem Geschirr auch Notiz und die Wirkung vom Ansteller wieder zugekommen sind. Wo dann mit dem Motor nochmal ein möglicher Störfaktor mehr mitgespielt hat, ist es in diesen Wingeten nicht leislicher geworden. Unser Vater hat zwar nicht zu denen gehört, die geflucht haben. Aber wir haben einen Bauer in der Nähe, der das perfekt konnte. Die Frau, der ihm die Schläuche gezogen hat und ihn dann amet hat wollen zum Schwiegen bringen, ist dummerweise gleich laut geworden wie er. Darum hat er einmal nach so einem Nachmittag, wo er zu Abend neben mir Milch abgegeben hat in der Zentrale, halb verlegen und halb ironisch zu mir gesagt: Hans, am nächsten Sonntag wohne ich nicht in die Kirche. Wir haben heute schon andacht gehabt. Hast du es ja gehört? Milchzentrale, sie hat ihren Platz ebenerdig im Trauben gehabt, ist mittlerweile eben das Zentrum vom Dorf geworden. Dort hat sich vor allem zu Abend das Leben abgespielt. Die Bauern haben ja alle, die Ahnte mit dem Kessel oder andere mit der Tause, ihre Milch müssen abgeben. Und darum ist man amet recht nachgestanden oben Warten. So hat mich auch mal die rassige Schwester von einer Schulkollegin empfangen mit dem Wort aus dem Wilhelm Tell: Platz, Platz, der Landvogt kommt. Sie hat eben gewusst, dass der Tell unsere Schullektüre ist. Weil ich aber in selber eine Stunde gut aufgepasst habe, konnte ich umgehen mit einem anderen Satz aus dem Drama: Holt ihr vom Platz, verruchtes Volk der Weiber. In der Zentrale hat man die Milch nicht bloß abgegeben, man hat auch die Magermilch wieder zurücknehmen. Und die, die darauf angewiesen waren, haben ihre Milch auch da müssen holen mit dem Kesseli. Darum ist am den grossen Tal der Jugend im Dreieck von Blumen, Schwanen und Trauben beieinander gestanden und dem Latz hat man wegen dessen den Latschari-Platz gesagt. Das Schönste für mich war, dass der Schulschatz auch Milch holen musste. Und so haben wir am den Heimweg ins Unterdorf zusammen machen. Wenn wir dann etwa jetzt lang vor unserem Haus unten geschwätzt haben, hat es passieren können, dass meine Mutter zum Fensterflügel rausgerufen hat, ob die Magermilch jetzt denn endlich kommt. Sie hat sie eben gebraucht für die Säue. Der Sommer darauf hat sich ausgezeichnet durch die grösste Trockene, wo wir im Kleggi seit langem erlebt haben. Es hat zwar noch zu einer rechten Ernte gelangt, aber ab im August sind die Wiesen alle brau und vertrocknet gsi. Mir ist dann auch mit den Kühen weiden auf die Wiese, aber ein voller Bauch hat ein Kannihahn getragen. Die Herdöpfel sind klein, der Wein dafür hochgrädig rausgekommen und weggingen über 100 Töchsli keine Seltenheit gsi. Ausgehen hat er weniger. Wir haben wieder alle selber drucken. Das Ziel der letzten Schulreise ist das Appenzellerland geworden. Wir sind auf die Benalbuhr gestiegen und über das Wildkirchli wieder durchab an den Seealpsee gekommen. Das war der einzige Tag all die Jahre, wo ich mich ganz in meinem Schulschatz widmen und wo wir zwar in der Seligkeit der Jugend miteinander bis zu der letzten Minute genossen haben. Mein grosser Bruder, der die Reise begleitet hat, war nachher ganz verwundert über das Still- und Schönbild, wo mir zwar abgeheilt, im Gegensatz zum lärmigen Haufen von anderen. In der Schule ist die gute Stimmung mit unserem Lehrer bis am Schluss geblieben. Und wir sind dann fast ein wenig traurig gewesen, als er uns am 2. April 1948 entlassen hat. Man kann nicht sagen, in der Ernst vom Leben. Deshalb haben wir nämlich bereits schon kennengelernt. Bei Madie sagen, hat er uns noch daran erinnert, dass wir in der Schule nicht bloß hätte sollen lernen, lesen, schreiben und rechnen, sondern, und das sei das Wichtigste, auch lernen selber denken. Ich habe seine Worte dann alle Gewängeli zernst genommen. Es ist nämlich nicht lang gegangen, bis da mich ein älterer guter Freund gemahnt hat: Ich soll nicht so viel denken. Der einzige Bank, wo wir von hier an noch gedruckt haben, Ich steck sie im Unterrichtszimmer im Pfarrhaus oben. Dort hat uns der Pfarrer Gulla in die theologischen Grundzüge von unserem reformierten Glauben eingeweiht. Sonst war für mich und die meisten anderen der bürgerliche Alltag die Realität gewesen, wo uns in seine Zwänge eingenommen und das Leben bestimmt hat. Tröstlich ist für mich einzig geworden, dass ich in dieser Zeit in einem Spruch begegnet bin, wo mir Eindruck gemacht hat und wo ich als eine gute Losung für mich auswendig gelernt habe. Sei ganz das, was du sein sollst, dann wirst du auch das werden, was du sein willst. So hat man in selber Zeit noch in einem Satz eine ganze Laufbahnplanung können formulieren. Etwas später ist dann auch die Grenze wieder aufgegangen und wir konnten Velotouren machen in die deutsche Nachbarschaft. Es hat uns dabei am Ende gespässig gedunkt, wenn die Kinder auf dieser Seite gerufen und bettelt haben, Schokolade, Zigaretten für den Vater und anders. Wer hätte sich so etwas ein paar Jahre früher noch vorstellen können? Betteln. Betteln. Die Deutschen. Aber mit der Zeit hat sich das wieder gelassen und in unserem kleinen Grenzverkehr ist das Leben langsam recht normal geworden. Sogar der Adler, Zwiesbel, ist wieder offen gewesen für uns. Und wo dann in einer deutschen Nachbargemeinde ein sommerlich Sängertreffen angesagt war, haben wir in einer Gruppe von Mädchen und Burschen abgemacht, dass wir an dem Fest mitmachen wollen. Wir sind aber bloß bis zum Erzinger Zoll gekommen. Die haben sie unsere Ausweis gesehen. Ich war der Einzige, der ein Kann dabei hatte. Darum ist mir der Weg versperrt geblieben. Unsere Mädchen haben dann aber auf Sinai runter, den guten Zöllner, mit viel Charme und noch mehr Wort überschwätzt, sie brauchen mich dringend und unbedingt zum Helfen singen und sie bringen mich ganz sicher wieder heim. Darauf runter ist dann endlich im Beamten sie erlösend gekommen. Na, dann gehen sie halt, aber passen sie auf, bei uns blüht der Menschenhandel. Und mit dieser Mahnung hätte mich Kurt Radingen, wie wir uns im Scherli gesagt haben, seinen beklatschten Auftritt in einem schönen Baumgarten können haben. Auch den Heimweg habe ich wieder gefunden. In diesen Jahren hat das Rohe Kreuz seine Tradition wieder aufgenommen, Kinder aus dem kriegsversehrten Ausland für 3 Monate in die Schweiz einzuladen. Unsere Mutter hat gefunden, weil wir Schweizer Bauern oben im Krieg gute Zeiten hatten, seien wir jetzt auch etwas schuldig. So sind in den ersten paar Jahren 6 Kinder bei uns für 3 Monate zu Gast gewesen. 3 aus dem Österreichischen und 3 aus dem Deutschen, 4 Buben und 2 Mädchen. Etliche waren Kinder von Ostflüchtlingen, die den Weg in den Westen geschafft haben und der ziemlich arm mussten durch. Zuerst ist der Erhard, ein bleicher Wiener Bub, gekommen und zuletzt eine lustige Elisabeth von Zusmarshausen in der Nähe von Augsburg. Die ist mit ihren Kulleraugen und den beiden dicken braunen Zöpfen für mich so etwas wie eine kleinere Schwester geworden. Ich habe ja bis dahin eine Kanne gehabt und habe es jetzt genossen, wenn sie mir auf Schritt und Tritt nachgesattelt ist und mich mit ihren fröhlichen Plaudereien unterhalten hat. 1948 war ein Bauernjahr wie selten aus. Es hat von allem viel und gut gegeben. Angefangen schon mit dem Heuet. Der Heuwalme ist bis oben gefüllt worden. Mit der Ernte ist es weitergegangen. Der Binder, oder genauer der Bindemeier, hat seine schönen, exakten Babili rausgespölzelt und wir haben es daraufhin miteinander zusammengestellt, zum Trocknen. Nach einer Woche hat man es dann auf den Wagen laden und die Ham am Brüggisaal auf die Brügge ziehen. Häng, hat der Bruder oben aber gerufen, wenn ich hoch genug war. Dann konnte ich das Seil loslassen. Er hat die Last abgehängt und auf dem Stock biegen. Bloß die kurze Gerste ist noch auf den Boden abgemäht worden, mit der Segis und dem Refts dran. Da war damit ein Anderschauen hinter dem Vater her. Wenn sie in die dunklen, halblinigen Hosen ob dieser Arbeit vollgehangen sind, von den schwarzglänzigen Bremen. Aber sie konnten ja nicht durch den dicken Stoff durchstechen. Später hat man die Gerste zusammengetragen und zu Garben gebunden. Auch die sind auf die Brügge gekommen. Die Herdöpfel haben gleich gut ausgegeben wie Sander. Mir hat es hier auch noch fortgebracht. Die Lebensmittelrationierung ist ja bei uns erst in diesem Jahr ganz verschwunden. Und die Reben haben bei dem Überfluss wacker mitgemacht. Der Traktor. Wer verwundert es noch, dass unser Vater jetzt auch einen Traktor wollte, wie schon viele von seinen Berufskollegen. Aber wenn er wollte, ist nicht das, was die Nachbarn angeschafft haben. Weder ein Hürlimann, noch ein Bäuer oder ein billigerer, wo ein Mechanikerbüro auf dem Reihen oben zusammenmontiert hat. Nein, es hat müssen ein amerikanischer Farmal sein. So an, ein hochbahniger Gestell, wo der Motorenblock nicht in der Mitte, sondern auf der Seite hatte, ist zu Osterfingen hinten schon gelaufen. Und präzise das Muster hat der Vater im Herbst von dem guten Jahr postet. Er hatte einen rechten Stolz, wo das rote Ding dann auf der Hofrate gestanden ist. Mich hat er nie fahren lassen damit. Ich habe bloß Türen hinter dem Pflug herlaufen, wo ich jetzt nicht mehr von den Kühen, sondern vom vierrädrigen Vehikel gezogen worden ist. Ich habe also immer am Ende der Fuhre müssen Ketten aushängen, den Pflug kehren und den Haken wieder einhängen. So haben wir jetzt Zacker gefahren. Wo wir dann zu Abend heimgefahren sind, das Fahrwägeli vom Pflug hat man jetzt direkt am Traktor angemacht und ich bin hinten auf dem Trittbrett gestanden. Ist mir noch die Seite wie wir ein paar Jahre vorher einmal vom Feld im Löchli heimgerumpelt sind, nach dem Zackerfahren. Da haben noch die beiden Kühe den Bennenwagen mit dem angehängten Pflug das Verstagli aufgezogen. Sie haben den Heimweg selber gefunden. Der Vater und ich sind auf dem Wagen gehockt. Beide müde, still und zufrieden. Es war ein schöner Abend im Spätjahr. Wir haben unsere Arbeit fertig gehabt. Feucht und dunkelbraun haben die frischen Fuhren geglänzt. Mich hat es gedacht, sogar die Kühe seien jetzt zufrieden. Die haben sonst manchmal auch ihre Mucke gehabt. Die Leitkuh auf meiner Seite, Fanny hat sie geheissen, die hat mich aber gut mögen und meistens brav gefolgt. Die Röse auf der rechten ist willenweg eifersüchtig auf sie und hat mich darum etwa auf die Horn nehmen. Wie ein trützelig Kind hat sie auf sich aufmerksam machen. Aber es war doch eine stille Zusammenarbeit von lebenden Kreaturen ohne Lärme, wo jetzt den laut Traktorenmotor abgelöst und verdrängt hat, als Zeichen von einer neuen, schnelleren Zeit. Im Winter darauf bin ich dann auch noch in eine andere Arbeitswelt geraten. In eine Fabrik. Der Säger, der auch im Unterdorf gewohnt und seine Säge hatte, ist gross eingestiegen und hat nebenher eine Kistenfabrik gebaut. Er hat das Geld dazu verdient am Franzosenholz. Das war Tannen- und Fichtenstammholz, wo Wilchinger Holzmecher für ihn im Schwarzwald aussen abgehauen und aufgerüstet haben. Das Geld für das Holz ist als Reparationszahlungen an die Franzosen gegangen. In dieser neuen Halle sind im Öpfelherbst den Harras gemacht worden, auf 1000 und zurück. Meine Arbeit hatte ich an einer Fräse, wo die Brettli auf Breite zugeschnitten hat. Auf der anderen Seite hat ans Holz ILO und ich auf meiner hat die Brettli wegnehmen und auf einen Rolli laden. So ist das tagelang gegangen. Das Schönste ob deren Arbeit war die Sirene, vor allem dann, wenn sie uns Mittagspause oder der Feierabend verkündet hat. Die Arbeit ist hier honoriert worden mit einem Stundenlohn von 1 Franken und 45 Rappen. Ich bin mir dann etwas später richtig verstanden vorgekommen, als ich den Film vom Chaplin über die neue Zeit gesehen habe. Wo der Winter vom Frühling abgelöst worden ist im Klecki, bin ich vom Betonboden in der Fabrik wieder zurückgekommen auf die Erde, auf den richtigen Boden. Wir haben zu 2:30 die Treibarbeit, also einmal den Frühlingskehr gemacht. Zudem hat als Letztes das Grund- und Mischpfeuern gehört. So bin ich dann am Samstag vor dem Palmsonntag 1949 mit dem Vater am Grundführen in der Bubenhalde hinne. Wir haben den Grund unten am Wingeten aus dem Anfall rausgeschaufelt und auf den Bändewagen geladen. Der Vater ist dann mit dem Fuhrwerk durch den Wald darauf oben an die Treppe hergefahren. Ich habe den Wagen abgehängt und er hat wieder kehren. Es muss ganz schnell gegangen sein. Ich bin nicht einmal nachgekommen mit Schauen. Ist der Traktor gekippt, auf die Seite gefallen und hat sich den ganz Wingeten durch ein paar Mal überschlagen. Auf die Motorhaube gekehrt, ist er dann fast ganz unten liegen geblieben. Der Vater hat es oben abgeschlenkt, er ist viel weiter oben gelegen. Ich bin an und so nicht mehr. Mir hat ihm nichts angesehen. Er ist ganz friedlich und fast wie sonst da gelegen. Aber er hat sich nicht mehr gerät und auch nicht mehr geschnauft. Über den ersten grauenhaften Schrecken habe ich dann endlich gedacht, ich sollte allen Hilfe holen. Ich bin treibe durch ab und stehe dafür zum nächsten Haus gerannt. Dann habe ich gefragt, ob sie nicht könnte dem Doktor anrufen, es sei ein Unglück passiert in Rebehinne. Die Leute haben meinen Zustand gesehen und mich heimgeschickt. Mutter hat aber schon erfahren, was passiert ist, als ich gekommen bin. Irgendwann später haben den Mann den Vater heimgebracht. Er sei innerlich verblutet und sofort tot gewesen, ist dem Doktor sein Bericht gewesen. Am gleichen Abend habe ich den Grossbruder auf der Station aussen abgeholt. Er ist von Basel heimgekommen in die Osterferien. Auf dem Heimweg konnte ich ihm erzählen, was bei uns Schreckliches passiert ist und wann er erwartet. Jetzt sind wir wenigstens alle beieinander gewesen. Zusammen mit der schockierten oder fast traumatisierten Mutter haben wir drei darauf ab, die nötigen, traurigen Arbeiten besorgt. Auch den Tod Vater haben wir noch bei uns im Haus gehabt. Wir hatten erst am Tag der Beerdigung rausgetragen. Wie immer, bei so einem schweren Unglücksfall aus heiterem Himmel, hat sich das Dorf solidarisch gezeigt und tröstlich Anteil genommen. Wir haben viele schöne Zeichen von Mitgefühl erfahren. Ein paar Tage darauf, es war in der Woche zwischen Palmsonntag und Karfreitag, sind wir hinter dem Sarg hergelaufen, wovon sich das Mann, der Leichenträger, im langen, langen Leichenzug voraus vom Wohnhaus im Unterdorf zu der Kirche und dem Friedhof umgetragen worden ist. Wir haben den Schwergang ohne ein Wort zu reden miteinander gemacht. Aber mir ist notwendig und überdeutlich klar geworden, da meine Kindheit und Jugend jetzt mit Anschlag vorbei ist und da mir von heute an das Leben von einem Erwachsenen wartet.